Rückblende Teil 6 Exorzismus. Vor dem Schlafengehen lege ich verschiedene Gegenstände in einer Reihe auf den Fußboden, um sie beim Erwachen zu finden. So wie früher an meinen Geburtstagen, wenn meine Eltern über Nacht die Geschenke ins Zimmer getan hatten. Jetzt liegen da ein Blatt Papier, ein Brötchenteller, ein kaputter Kugelschreiber, der Fänger im Roggen. Den Kugelschreiber kann ich mit Hammer und Zange reparieren, worauf ich mich schon seit gestern Abend freue. Das Papier ist eine Erinnerung an meine Arbeit, auf die ich mich freue, der Teller eine Erinnerung daran, zum Frühstück Brötchen zu kaufen, was ich seit ich in Berlin wohne noch nie getan habe, und so weiter. Während ich mit der Brötchentüte an der Ampel stehe, sehe ich neben mir einen unter seinem Schulranzen begrabenen Erstklässler und schaue in den Himmel, damit er mich nicht weinen sieht. Er weiß nicht, dass er sterben wird. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Bereits während der Jana-Krise habe ich begonnen, eine Reihe von Gedanken aufzuschreiben, die ich meinen Freunden in Form einer großen Rede mitteilen will, welche mein zunehmend absonderliches Verhalten erklären und deren zentrale Botschaft sein soll, dass es mir gut geht, dass bei mir alles im grünen Bereich ist und dass man mir gegenüber im Gespräch zwei Dinge aussparen muss. Übertriebene Empathie und medizinische Informationen, die von den Informationen, die ich bisher habe und mit denen ich umgehen kann, abweichen, egal in welche Richtung. Kurz darauf reiße ich alle der Rubrik »Die große Rede« zugehörigen Seiten aus dem Notizbuch heraus, weil etwas in meinem Innern mir sagt, dass es sich um schreckliche Banalitäten handelt. Nach 40 Stunden ohne Schlaf beginnt mein Körper wackelig zu werden. Die Gedankenmaschine im Innern läuft unvermindert hochtourig. Das Serotonin sitzt wie festgetackert in den Rezeptoren. Cornelius, mit dem ich immer wieder telefoniere und der mich ins Bett schicken will, während ich ihm erkläre, dass mir nichts fehlt, verlangt von mir für den nächsten Morgen eine Rückmeldung, ob mein Zustand stabil sei. Mit der schwersten, bleiernsten Müdigkeit meines Lebens sacke ich ins Bett und erwache am Morgen des 5. März um 5.40 Uhr. Ich habe exakt eine Stunde und 40 Minuten geschlafen. Und ich checke als erstes meine Körperfunktionen. Hier drinnen alles stabil? Oder eher nicht? Antwort Hirn: Da tankt aber jemand super. Mail an Cornelius: Stabil Hilfsausdruck. Und es geht weiter als Rakete. Überraschung auf der Badezimmerwaage: Ich wiege 75, 5 Kilo unter normal und genauso viel, wie ich wog, als ich abgemagert aus der Klinik kam. Seitdem habe ich Unmengen gegessen, Süßigkeiten ohne Ende, in der Mensa mittags zwei Gerichte, abends nochmal warm. Warum nehme ich nicht zu? Der Körper braucht Nahrung, überlege ich, um zu funktionieren. Das Hirn braucht Schlaf. Wenn meine Beine zittern, liegt es nicht an 3 Tagen ohne Schlaf, sondern daran, dass ich zu viel Energie verbrenne. Ich muss also nur mehr zuführen. Im Supermarkt kaufe ich 20 Tafeln Schokolade und Unmengen anderes Zeug, und das Zittern hört auf. Jetzt, wo ich den Gedanken an Krebs und Tod unter Kontrolle habe, bekomme ich auf einmal Angst, etwas anderes könne mir zustoßen. Vor meinem Haus steht ein Baugerüst, und bevor ich darunter hindurchgehen kann, muss ich immer lang und umständlich nach oben schauen, ob nicht gerade ein Ziegelstein auf mich herunterfällt. Straßenverkehr noch komplizierter. Ich warte an der Kreuzung, meine rechte Hand macht neurologische Experimente zur Funktionsprüfung, vorsichtig hebt sich ein Fuß und wird noch vorsichtiger auf den Asphalt gesetzt, als wäre die Straße zerbrechlich. Und nach vielfacher, abermaliger Vergewisserung, dass weit und breit kein Auto kommt, kann ich endlich langsam gehen. Wie ich dabei für Passanten aussehe, ist mir egal. Ich bin so begeistert von den Vorgängen in meinem Innern und dem vollkommenen Glück, in dem ich dahin schwimme, dass mich weiter nichts kümmert. Ich könnte jetzt auf dem Alexanderplatz die Hosen runterlassen. Weder als Provokation noch um etwas zu beweisen, einfach so. Freuds Satz, die Abwesenheit von Scham sei das sicherste Zeichen von Schwachsinn, fällt mir ein. Gleichzeitig ist es ungeheuer befreiend. Ich habe einen ganz neuen Zugang zum Sozialen. Ich kann auf einmal Leute ansprechen. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich genauso nett und freundlich, wie ich mich im Innern schon immer gefühlt habe. Und alles andere fliegt jetzt erstmal als Konvention über Bord. Allein die Vorstellung, Freunde oder Bekannte von mir könnten in der Straßenbahn sitzen, die da gerade an mir vorbeifährt, und mich in meinem nach außen hin vermutlich jämmerlich verwirrt wirkenden Zustand erkennen und zu Unrecht Mitleid empfinden, beunruhigt mich. Ich überlege, eine Rundmail an alle zu verschicken, falls mich jemand gesehen haben sollte. Der Plan, vor meinen Freunden eine große, literarisch bedeutsame und tief bewegende Rede zu halten, nimmt abermals Gestalt an. In der Nacht verschicke ich Einladungen zu einem Treffen für den nächsten Abend in Holms Wohnung, weil Holm die schönste Wohnung hat und ich das nicht in einer hässlichen Umgebung machen möchte. Ich bin sicher, dass er einverstanden ist. Bei den Vorbereitungen und dem Durchblättern des Moleskine finde ich unter der Rubrik »Vorstellungen«, unter der ich meine gegen den Tod hilfreichen Gedanken ablege, den Eintrag »Psychostunde mit Cornelius« und weiß nicht, was das ist. Wann habe ich das eingetragen? Und warum? Ich erinnere mich vage, am Vortag bei Cornelius angerufen und launig gesagt zu haben, ich brauche eine Stunde Psychotherapie. Ich erinnere mich ebenso vage, Cornelius mit seiner Mutter in einem Restaurant beim Essen erreicht zu haben. Er musste mit dem Handy in den Windfang gehen, damit wir telefonieren konnten. Und ich erinnere mich, sehr lange mit ihm über wichtige und wichtigste Dinge gesprochen und dabei einen überaus lebensrettenden Gedanken entwickelt zu haben, um dessen Willen allein ich zum Telefonhörer gegriffen hatte. Aber den Gedanken erinnere ich nicht und kein einziges Wort des Gesprächs. Die Beunruhigung ist ungeheuer. Es ist 5.30 Uhr in der Nacht und nicht die ideale Zeit, jemanden aus dem Bett zu klingeln. Aber Cornelius braucht nur kurz, um aufzuwachen. Im Gegensatz zu mir kann er sich an unser Telefonat gut erinnern. An einen speziell von mir vorgebrachten Gedanken erinnert er sich nicht. Während er unser Gespräch nacherzählt und von den von mir geäußerten Gefühlen meinen Freunden gegenüber spricht, bekomme ich einen winzigen Zipfel des schon im selben Moment erneut dahinschwindenden, rettenden Gedankens zu fassen. Ich will ihn aufschreiben und kann es nicht. Ich sage die Worte vor mich hin, um sie nicht zu vergessen. Ich brülle den Satz in den Telefonhörer und bitte Cornelius, ihn mir zu diktieren. Er diktiert: Du bist besorgt. Und meine Gliedmaßen fliegen schreiend durch die Luft. Das ist nicht der Satz. Genau den Satz. Diktier mir genau den Satz. Du bist besorgt, beginnt Cornelius wieder fehlerhafterweise. Und unter Lautäußerungen, die mich selbst sofort an Dokumentarfilme über katholische Teufelsaustreibungen denken lassen, ramme ich schreiend, weinend und zuckend den Kugelschreiber auf das Notizbuch. Immer wieder fliegt die rechte Hand weg. Schließlich steht da: Ich bin besorgt, dass die anderen besorgt sind. Ich male noch einen schönen Rahmen um die wichtige Erkenntnis herum, schreibe Datum und Uhrzeit darunter und mache die beunruhigende Entdeckung, dass ich mir die Worte nicht merken kann. Ich klappe das Notizbuch auf und lese, was da steht. Ich klappe es zu, starre auf den schwarzen Umschlag und weiß nicht, was dort stehen wird, wenn ich die Seite erneut aufklappe. Es kommt mir vor wie ein fantastischer Zaubertrick. Ich werde das bei Holm vorführen. Seite auf, da. Seite zu, weg. Ein Fingerschnipsen von mir und meine Festplatte ist beschrieben oder nicht. Finde ich jetzt wieder wahnsinnig komisch. Weniger komisch und etwas verstörend scheint mir, dass der lebensrettende Satz bei Licht betrachtet keine besondere gedankliche Tiefe erkennen lässt. Blitzartig wird mir klar, dass er der Schlüssel zu einer tiefer verborgenen Wahrheit ist, die mit diesem Satz als zugrunde gelegtem Axiom logisch in mehreren Schritten erschlossen werden kann. In rasender Eile bekomme ich das letzte Glied der logischen Kette zu fassen und spüre, während es meinen Händen entgleitet und ich erneut danach greife, dass ich diese Gedankenkette schon öfter zu fassen versucht und zu fassen bekommen und unter unerklärlichen Umständen immer wieder verloren und vergessen hatte. Jetzt gelingt es mir, sie festzuhalten. Ich bin besorgt, dass die Freunde besorgt sein könnten. Ich melde raus, wie gut es mir geht. Das beruhigt meine Freunde. Sie machen sich keine Sorgen mehr. Sie denken, dass es mir gut geht und freuen sich für mich. Sie mögen mich. Aber das haben sie auch schon vorher getan. Wie ich an ihrem Verhalten mir gegenüber während meiner Krankheit ja auch problemlos erkennen konnte. Wieder habe ich ungeheure Schwierigkeiten, die Worte zu notieren. Besonders aufreibend ist Punkt 6. Und da besonders das Pronomen »mich«, das erneut nur unter Schreien und Zucken auf dem Papier erscheint. Die Qualität und Stimmigkeit der endlich gefundenen Erkenntnis übt eine starke seelische Beruhigung auf mich aus, die allerdings rasch übergeht in die panische Angst, Das rettende Notizbuch, dessen Inhalt ich mir nicht merken kann, könnte aus Versehen verloren gehen. Ich male deshalb eine weitere 1 vor den Finderlohn. Weil mir 1150 Euro selbst ein wenig sonderbar vorkommen, schreibe ich in Klammern noch kein Witz dahinter. Und noch während ich versuche, mich auf diese Weise gegen einen Verlust abzusichern, wird mir plötzlich klar und immer klarer, dass auch nicht die geringste Gefahr besteht, das Moleskine aus Versehen zu verlieren, sondern dass ich selbst es bin, der die Aufzeichnungen vernichten wird, so wie ich tags zuvor schon die ersten Seiten der großen Rede aus dem Buch herausgerissen habe, die, und das fällt mir jetzt wieder ein, dieselben wichtigen Gedanken und Logikketten auch schon enthielten. In diesem Moment glaube ich, endgültig verrückt zu werden. Ich weiß nicht, wie ich mich vor der Störinstanz in meinem Innern schützen soll. Erst der in den frühen Morgenstunden auftauchende Gedanke, das Buch zum Copyshop zu tragen, 3 vollständige Kopien zu erstellen und Katrin und Philipp und einem noch zu grabenden Loch in der Erde je ein Exemplar zur Aufbewahrung zu übergeben, beruhigt mich zuletzt. Dieser Idee gegenüber ist die Störinstanz machtlos und gibt sich geschlagen, und ich lege mich ins Bett. Es ist der 6. März, 7.42 Uhr. Rückblende, Teil 7. Die Weltformel. Was weiter geschieht an diesem 6. März, lässt sich aus Aufzeichnungen, Erinnerungsfragmenten und Berichten von Freunden mit einiger Mühe rekonstruieren. Zwischen den Notizen Copyshop und Ende 7.42 Uhr und alles ausanalysiert und ready to go 14.20 Uhr liegen knapp 6 Stunden, in denen ich vermutlich in meiner Wohnung herumgehe, lese, schreibe und nachdenke. Was mich verwirrt und worauf meine Gedanken immer wieder zurückkommen, ist der Umstand, dass die gefundenen Trostformeln sich überhaupt nicht mit meiner Angst vor dem Tod beschäftigen, sondern mit der Angst, nicht geliebt zu werden. Weshalb ich mir in einfältigen, starren Gedankenketten immer wieder die Zuneigung meiner Freunde logisch herleiten muss. Ich lese den Wikipedia-Artikel zum Thema Narzissmus und komme zu dem Ergebnis, dass es sich in Wahrheit überhaupt nicht um unterschiedliche Ängste handelt, sondern um eine einzige. Der Tod ist schließlich nichts anderes als die Mitteilung des Universums an das Individuum, nicht geliebt zu werden, die Mitteilung, nicht gebraucht zu werden, dieser Welt egal zu sein. Diese Erkenntnis ist ungeheuer befriedigend. Um 15.14 Uhr verfasse ich eine Mail an Jochen, um ihn gesondert für den Abend einzuladen, weil ich spüre, dass er mit seinem Narzissmus am dichtesten an meinem Zustand dran ist. Ich fürchte, meine Verrücktheit könne ihn anstecken und ahne die Gefahr, ihn als auf die Ironie angewiesenen Lesebühnenautor dieser Ironie für immer zu entfremden. So wie ich mich ihr für immer entfremdet habe. Gleichzeitig plane ich meine Rede, die mittlerweile den Titel »Narzisstische Persönlichkeitsstruktur und Todesangst« Vortrag von Wolfgang Herrndorf trägt, mit einem Nachruf auf Salinger zu verquicken und alles an Ioma Mangold zu schicken. Salinger, weil ich mich über die kenntnislosen Nachrufe der letzten Wochen entsetzlich geärgert habe, und Mangold, weil ich sonst niemanden kenne aus dem Feuilleton. Um 17.01 Uhr sitze ich in dem Restaurant Kamala in der Oranienburger Straße und habe von der großen Rede noch immer kein Wort geschrieben, was mir angesichts der Geschwindigkeit, mit der ich nun unterwegs bin, wenig Kopfzerbrechen bereitet. Während ich aufs Essen warte, schreibe ich probeweise eine Seite in mein Moleskine und die Sätze schießen nur so heraus. Kontrollblick, makellose Prosa. Blick auf die Uhr, noch immer 17.01 Uhr. Ich rechne das Tempo, in dem ich jetzt arbeite, hoch auf alles andere und stelle fest, dass ich meine angefangenen Romanprojekte alle zu Ende schreiben kann. Wenige Monate reichen. Bilder meiner kurzen, aber glanzvollen Karriere ziehen vor meinem inneren Auge vorüber. Ich teile mir die Minuten ein, die ich noch habe, bis ich mich um 7:30 auf den Weg zu Holm machen will. Vorher muss ich auch noch Haare schneiden und Blumen kaufen. Und die Rede schreiben. Aber es ist so unendlich viel Zeit jetzt. Und ich bemerke, dass ich in die Zukunft sehen kann. Nicht in dem Sinne, in dem Verrückte in die Zukunft sehen, weil sie sich Fähigkeiten einbilden, die sie nicht haben, aber im Sinne Edgar Allan Poes. Durch meine rasend beschleunigte, geschärfte Verstandeskraft und mein Vermögen, die vorhandenen Fakten durch rationale Schlüsse blitzschnell, logisch und folgerichtig in die Zukunft zu verlängern, erkenne ich einfach, was als nächstes geschieht. Unter der Überschrift Voraussagen für die Zukunft, 6.3.2010, notiere ich. Ich werde einen Beweis schreiben, dass es Gott nicht gibt, auf der Grundlage der Annahme, dass Jesus Gottes Sohn ist. Während dieser Rede oder davor wird jemand den Raum verlassen. Einschränkung. Diese Voraussage wird eventuell verhindern, dass es geschieht. Ich gewinne den Nobelpreis, beschimpfe die Mitglieder der Akademie und die von ihnen ausgepreisten Schriftsteller als Academy of Incapable and Forgotten, in leider nur sehr schlechtem Englisch, und grüße Don DeLillo. Ich werde eine Analyse der Richtigkeit der Kindererziehung in Asien schreiben. Von allen Punkten am sonderbarsten wirkt vermutlich der letzte. Aber ich sitze zu diesem Zeitpunkt noch immer im Kamala, beobachte die Gesichter der asiatischen Bedienungen, den von mir schon immer bewunderten, großartigen, eleganten, zurückhaltenden und freundlichen Schnitt ihrer Physiognomien, und ich weiß, dass da bei der Kindererziehung in Fernost einfach irgendetwas fundamental richtig gemacht wird. Was man mal untersuchen müsste. Diese Untersuchung scheint mir sogleich sehr viel wichtiger und bedeutsamer als die Arbeit an meinen Romanen, und es kommt mir vor, als würde ich den Literaturnobelpreis doch nicht gewinnen. Aber dann vielleicht den Friedensnobelpreis, egal. Zu Hause stürze ich mich kopfüber in die große Mülltonne im Hof auf der Suche nach den aus dem Moleskin herausgerissenen Seiten, die ich bei Holm als Anschauungsmaterial für die kuriosen Vorgänge in meinem Hirn durch die Luft schwenken will. Leider kann ich sie nicht mehr finden. Aber duschen muss ich nun. Und Haare schneiden will ich auch noch. Ich merke, dass ich mich etwas verspäten werde und rufe bei Holm an, dass ich mich verspäte. Dann rufe ich bei Holm an und frage, welche Blumen die Dame des Hauses bevorzugt, denn ich will ihr unbedingt Blumen mitbringen, Tulpen, Farbe egal. Und dann rufe ich nochmal an und sage, ich habe die Weltformel gefunden. Rückblende, Teil 8. Fernando Pessoa. Noch während ich das sage, weiß ich, dass man das nicht sagen darf. Nur Verrückte sagen sowas. Außer man hat die Weltformel wirklich gefunden. Dann darf man das sagen. Und ich habe sie gefunden. Ich weiß es nicht. Es sind ungeheuer fein verzahnte, komplexe und ins Unendliche ausufernde Problemfelder, die mein Geist in rasender Geschwindigkeit durchpflügt und in einer sich endlos vor meinem inneren Auge abspulenden, papierenden Textschleife nähere ich mich dem Zentrum der Gedanken. Was den Zustand am Ende eskalieren lässt, ist die an mich selbst gestellte Frage, ob ich verrückt sei oder nicht. Es kämpft mein Bewusstsein, das mir meldet, ich sei verrückt geworden, mit den Gegenkräften, die melden, du bist die V2, du schreibst gerade den Text deines Lebens, deine Gedanken sind der Text ist ein Text über den Text, der Text kehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück. Ab hier wiederholt sich alles. Da kommt nichts mehr, was du nicht schon kennst. Der Kreis ist geschlossen. Auf zum nächsten Kreis. Jetzt kommt wieder der Satz vom Anfang. Ah, den Satz kenne ich schon. Ich kannte ihn schon. Ich kann also in die Zukunft sehen. Ich habe die Weltformel gefunden. Die Weltformel ist dieser Satz. Und damit ist es vollendet. Das ist der letzte Satz. Nein, einer kommt noch. Interessant, ein Narzisst findet die Weltformel. Du wirst berühmt, das kann nicht sein. Du hast die Weltformel vermutlich nicht gefunden. Vermutlich alles sinnlos, etc. Während ich vermutlich alles sinnlos denke, fühle ich, dass ich sterbe. Ich stehe in meiner Küche, achte auf meinen Körper, sacke zu Boden und stelle fest, es tut nicht weh. Es geht mir sogar gut. Ich sacke ins Nichts und das Nichts hat einen PVC-Boden. Interessant. Und was passiert jetzt? Oha, es geht weiter. Und wie geht es weiter? Ist das das Jenseits? Nein, ich stehe schon wieder in meiner Küche. Und es geht wieder von vorne los. Da ist er wieder, der erste Satz. Es wiederholt sich alles. Das ist also der Tod. Ich habe die Weltformel gefunden. Furchtbar. Die Weltformel ist ein Zirkelschluss. Wir kreisen ewig in einer Schleife. Hölle. Und jetzt kommt der Text schon wieder. Mein Text, der große Text. Aber vielleicht ist es ein literarischer Text? Ja, natürlich, das ist die Rettung. Ich bin in meinem eigenen Text, deshalb tauchen auch dauernd Versatzstücke meiner anderen Texte auf. Ich kann ihn aufschreiben, ich habe ihn schon aufgeschrieben. Er steht in meinem Kopf, ich schreibe ihn jetzt in mein Moleskin. Dann fahre ich zu Holm und lese ihn vor. Ich muss zu Holm, ich muss dringend zu Holm. Ich darf jetzt nicht sterben, ich muss aufpassen, dass ich es dorthin schaffe, ohne zu sterben. Große Gegenkräfte versuchen mich davon abzuhalten, versuchen mich von der Verkündung meiner Erkenntnisse abzuhalten. Ich muss gleich los, sonst werden die Gegenkräfte zu stark. Ich muss sofort los. Taxi reicht nicht. Dann müsste ich erst die Haarschneidemaschine weglegen und säubern und dann duschen. In dieser Zeit siegt die Gegenkraft, die behauptet, ich könne in diesem Zustand nicht unter Menschen. Ich laufe lieber sofort los, wo der Entschluss noch frisch ist. Ich laufe nackt und mit halbgeschorenem Schädel zu Holm. Ich komme bis zur Türschwelle. Dann wird das Bewusstsein des eigenen Verrücktseins wieder gestärkt durch den Gedanken, nur Verrückte laufen nackt durch die Straßen. Und ich gehe zurück unter die Dusche, ziehe mich an und stolpere hinaus. Auf der Torstraße halte ich ein Taxi an. Der Fahrer ist ein junger, belesener Ausländer und ich unterhalte mich mit ihm sehr gebildet über Proust und Dostojewski. An seinen empathischen Reaktionen erkenne ich, es ist alles in Ordnung. Ich benehme mich wie ein normaler Mensch. Ich entwickle sogar gerade einen sehr interessanten Gedanken über die Psychologie Prousts und womit Proust mich am meisten beeindruckt hat. Und dann triggert der Fahrer unbeabsichtigt den nächsten Anfall. Ich habe die Dämonen von Dostojewski empfohlen. Er empfiehlt im Gegenzug Fernando Pessoa und meine Gedanken laufen wie folgt. Ich werde Pessoa nicht lesen. Mein Leben ist zu kurz. Ich lese nur noch Bücher, die wirklich gut sind. Diesen Pessoa kenne ich nicht. Kann sein, dass das gut ist. Kann aber auch sein, dass ich damit meine Zeit verschwende. Ich kann mich auf das Urteil eines mir unbekannten Taxifahrers nicht verlassen. Also lese ich das nicht. Ich werde Pessoa niemals lesen. Mein Leben ist zu kurz. Zu kurz. Panikanfall. Wobei der Anfall weniger in der Bewusstwerdung meines kurzen Lebens besteht, als in der ungeheuren, wachsenden Angst, Holms Wohnung niemals zu erreichen, unter den unendlichen Störmanövern der Gegenseite. Ich bitte den Fahrer, mich an der angegebenen Adresse noch bis zur Haustür zu bringen, weil ich weiß, dass ich es allein nicht schaffe. Und er lehnt ab. Wenigstens bis zur Türklingel unten. Er lehnt ab. Ich hole mein Portemonnaie raus und biete ihm alles Geld, das ich dabei habe, wenn er mich bis zur Tür begleitet, etwa 300 Euro. Er lehnt ab. Ich sage, er soll nicht erschrecken, aber ich würde mich nun gleich an seinem Arm festhalten. Er bremst auf der Greifswalder Straße, will 8,50 Euro und fordert mich auf, aus seinem Taxi auszusteigen. Ich bitte ihn, die Polizei zu rufen oder Sanitäter. Er sagt, er habe kein Telefon und verlangt 8,50 Euro. Ich wiederhole meine Bitte, er zeigt auf einen Kiosk am Straßenrand und behauptet, dort gäbe es ein Telefon. Ich frage, ob er dort für mich die Polizei rufen könne, weil ich weiß, dass ich es nicht kann. Und der Taxifahrer verspricht es, will aber zuvor sein Geld. Ich gebe ihm 8,50 Euro und steige aus. Er schließt die Tür hinter mir und fährt davon. Gelähmt von Angst stehe ich auf dem Bürgersteig und versuche gar nicht erst den Kiosk zu betreten. Mir ist wieder eingefallen, dass man in Kiosken nicht telefonieren kann. Schließlich mache ich mich zu Fuß auf den Weg. Es kann nur noch 2, 3 Straßen bis zur Pasteurstraße sein. Beim Gehen überwältigt mich das Bedürfnis, den Passanten mit der Hand ins Gesicht zu schlagen, ihnen die Mützen vom Kopf zu zerren. Und ich weiß nicht, wer den Befehl dazu gibt. Ist es der Störer oder die Vernunft? Einer ist dafür, einer dagegen. Aber wer? Auf den ersten Blick scheint der Impuls von der Störinstanz zu kommen. Leute ins Gesicht schlagen ist eindeutig irre. Aber wenn ich alle Leute ins Gesicht schlage, kommt mit Sicherheit die Polizei. Und das wäre die Rettung. Das ist ja genau das, was ich will, dass die Polizei kommt. Und insofern ist es vielleicht eine List der Vernunft, die unter dem Deckmantel der Störinstanz meine Rettung plant. Allerdings würde ich dadurch auch erneut und vielleicht endgültig aufgehalten. Und ich käme nie ans Ziel, an den Ort meines größten Triumphes und bin möglicherweise auch wieder vollkommen und endgültig verrückt. Immer wieder muss ich von tief unten den Gedanken heraufholen, dass ich bereits in der Nähe von Holms Wohnung bin und dass ich nur irgendwie dorthin gelangen muss und dann andere da sind, die es vielleicht besser wissen und dass ein Publikum dort wartet auf die Zauberkunststückchen, die ich von meinem Gehirn aus vorführen will und für die ich ja auch Beweise habe und die der eigentliche Grund sind, warum ich überhaupt zu Holm wollte. Deshalb hatte ich ja alle eingeladen. Wie konnte ich das vergessen? Ich habe die Weltformel vielleicht nicht gefunden, aber diese Endlosschleife, diesen Roman in Form einer Endlosschleife, diesen Text, der mich so glücklich und verzweifelt macht und der sich selbst und alles andere und die ganze Welt erklärt, also vielleicht doch die Weltformel und dass ich bei Holm gerettet bin. Ich darf nur keinen falschen Schritt machen. Auf rohen Eiern zu Holm, ist der Satz, der mir schließlich einfällt. und ich versuche ihn durch eine abermals laut gesprochene Endlosschleife in meinem Kopf als den einmal richtig gefassten Entschluss festzutackern, den ich jetzt nicht wieder aus den Augen verlieren und bis zu dessen Verwirklichung ich auch erstmal keine anderen Entschlüsse mehr fassen darf. Und ich presse meine Arme fest an den Körper und gehe auf rohen Eiern zu Holm. Auf rohen Eiern zu Holm. Auf rohen Eiern zu Holm die ganze schrecklich lange Pasteurstraße hoch. Auf rohen Eiern zu Holm. Und tatsächlich stehe ich irgendwann vor seiner Tür.